Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die GLS-Bank in Bochum steht seit ihrer Gründung 1974 für sozialökologisches Banking und erhielt in den letzten Jahren zahlreiche Nachhaltigkeitspreise. Ebenso ausgezeichnet agiert Thomas Jorberg dort seit 2003 als Vorstandssprecher. Mit ihm habe ich über das aus seiner Sicht viel zu langsame Handeln von Wirtschaft und Politik in der Nachhaltigkeitsfrage gesprochen, indem er eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sieht.
Die Politik ist wirklich gefragt. Sie müsste viel forscher vorangehen, als sie das tut. Und sie hätte eine große Akzeptanz in der Wirtschaft, wenn sie das machen würde. Das ist ja ein uralt Argument, was es schon seit Anfang der 90er Jahre gibt, insbesondere seit Kyoto dann, dass man langsam machen muss, weil die disruptiven Wirkungen so groß sind. Und das ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, weil je langsamer wir machen, desto schneller muss man am Ende die Transformation machen. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist durch diesen langsamen Entwicklung gefährdet.
Auch für die eigene Branche mahnte er mehr Nachdruck an, um die Transformation der Wirtschaft zu finanzieren.
Also ich glaube, die Problematik steht allen vor Augen. Aber sag mal, welches Ambitionsniveau Sie selber definieren, da sehe ich insbesondere bei den deutschen Banken, sehe ich noch ein sehr, sehr niedriges Ambitionsniveau, auch sehr wenig Aktivität in diese Richtung. Insofern werden Sie gezwungen werden, durch die Regulatorik im Endeffekt diese Risiken zu erfassen. Im Moment ist man da noch eher unterwegs und sagt, wir wollen das Schlimmste verhindern. Und anstatt, dass man sozusagen vorangeht und sagt, wir greifen das proaktiv auf. Also da merke ich auch bei den Verbünden Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen noch sehr verhaltenes Ambitionsniveau.
Ja, Herr Jorberg, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Schön, dass es möglich ist, dass wir uns heute zum Dialog zusammenfinden. Ich möchte mit Ihnen gerne über langfristige Transformationsprozesse sprechen. Allerdings kommt man aktuell natürlich um das Thema der Corona-Pandemie nicht vorbei. Wenn man die Jahresrückblicke 2020 angeschaut hat, dann war immer wieder davon die Rede, dass Corona die Klimadebatte ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hätte. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie das hören?
Es ist auch eine Befürchtung von mir gewesen, dass das tatsächlich so eintreten wird. Aber nach meiner Wahrnehmung ist das nicht wirklich der Fall. Also natürlich wird sehr stark und sehr intensiv in der öffentlichen Debatte über Corona gesprochen. Das ist auch richtig und notwendig so. Aber wie ich aus vielen Kontakten und Gesprächen mit Unternehmern, auch mit der Politik, mit Verbänden weiß, das Thema Klima und Klimaschutz ist nach wie vor sehr hoch auf der Agenda. Und also immer mehr stellen sich auch darauf ein, dass es eine deutliche Transformation geben wird und geben muss. Und es ist nicht mehr so sichtbar, aber es ist sehr intensiv nach wie vor noch da. Das ist meine Wahrnehmung und das ist auch dringend notwendig.
Ja, es ist ja vor Weihnachten 2020 auch nochmal gelungen, das Klimaziel 5 Jahre nach Paris weiter zu verschärfen. Würden Sie sagen, das, was die Politik sich dort vorgenommen hat, reicht oder reicht noch nicht?
Es ist erstmal ein deutlicher, notwendiger, guter Schritt, der gemacht worden ist. Es reicht noch nicht ganz aus. Es müssten eigentlich 65% sein, die eingespart werden bis 2030. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass dieses Thema nach wie vor oben auf der Tagesordnung steht.
Aber würden Sie sagen, bei den politischen Entscheidungsträgern ist es ein bisschen mehr der Versuch, im Wesentlichen so weiterzumachen wie bisher, aber grüner angestrichen? Oder stellen Sie tatsächlich bei den wichtigen Politikträgern auch einen Mentalitätswandel fest?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, bei der Politik bin ich da noch etwas verhalten in der Beurteilung, dass da habe ich noch nicht wirklich eine Veränderung, außer in den Zielen, aber sagen wir, in den Maßnahmen noch nicht gemerkt. In den Unternehmen ist das anders. Da erlebe ich schon, dass die Unternehmen sich darauf eingerichtet haben. Da ist so eine Art, so ein Zwiespalt da, wenn nicht fast eine Schizophrenie, dass sie auf der einen Seite fordern Ausnahmen und so weitermachen wie bisher, weil sie damit viel Geld verdienen, und auf der anderen Seite sie längst geplant haben, ob das die Zementindustrie oder so die Autoindustrie oder die Stahlindustrie, dass sie wissen, sie müssen CO2-neutral werden und auch die Technologien entwickeln. Und beides sagen, sie bräuchten eigentlich Ausnahmen von einer hohen CO2-Bepreisung, und gleichzeitig wissen sie ganz genau, nur mit einer hohen CO2-Bepreisung würden sich ihre selbst entwickelten neuen Technologien rechnen. Also will sagen, die Politik ist wirklich gefragt, sie müsste viel forscher vorangehen, als sie das tut, und sie hätte eine große Akzeptanz in der Wirtschaft, wenn sie das machen würde.
Glauben Sie auch eben, um nochmal kurz auf Corona zurückzukommen, obwohl diese Pandemie uns alle im Griff hat, wäre die Zustimmung zu politischen Maßnahmen, die eben sehr stark die CO2-Bepreisung forcieren, stärker als in der Vergangenheit?
Ich glaube ja. Und das hat auch, Corona hat ja vieles auch gezeigt, was möglich ist, wenn es notwendig erscheint. Und also ob das sehr viel Geld, ob das eine Verschuldung ist, ob das veränderte Rahmenbedingungen sind, ob das, wie schnell auch die Anpassungsfähigkeit von Menschen da ist, sich in eine neue Situation zurechtzukommen, also gerade was Homeoffice anbelangt. Das war auch mein Erleben im Frühjahr. Da sind Entwicklungen bei uns im Hause möglich gewesen. Hätte mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, das dauert 2 Jahre. So schnell ging dann doch, sagen wir, dass plötzlich 50-60% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet haben. Undenkbar im Februar.
Dann nehmen wir vielleicht mal als ganz konkretes Beispiel, was ja vielen vor Augen steht, auch die Automobilindustrie. Aus den Gesprächen würde ich das bestätigen, was Sie sagen, dass viele Manager eigentlich noch sehr viel schneller eine Umkehr beispielsweise zu anderen Antriebsformen sich wünschen. Ist das technisch denn überhaupt möglich?
Also das ist ja eine Frage, die immer wieder kommt, und das in Deutschland, im Land der Ingenieure, die ständig neue Sachen entfinden. Natürlich ist das möglich, das wissen auch alle. Und es hängt an den Rahmenbedingungen, die das noch nicht richtig befördern. Und natürlich verdient man jetzt an dem Verkauf von einem SUV noch sehr viel Geld. Obwohl man ganz genau weiß, das ist eigentlich ein Fossil eines Autos, ohne jede Zukunftsfähigkeit. Und also insofern möglich ist das, ob jetzt alles zu elektrifizieren in der Mobilität die richtige Lösung ist, das glaube ich nicht. Wir brauchen schon völlig andere Mobilitätskonzepte. Und das wird nicht so viel Individualverkehr sein wie bisher. Und trotzdem eine höhere Mobilität ermöglichen. Also, aber da ist ja auch viel Entwicklung schon im Gange.
Was Sie sagen, eben auch Rahmenbedingungen. Meinen Sie damit beispielsweise steuerliche Rahmenbedingungen oder woran denken Sie?
Also ich denke insbesondere an eine CO2-Bepreisung, die viel höher sein muss, als wir sie im Moment haben. Die also müsste bei 50-60 Euro unwiderruflich ansteigend festgelegt werden, und zwar für sämtliche CO2-Emissionen, die es gibt, ausnahmslos. Dann könnte sich die Wirtschaft darauf einrichten, und dann würden diese Transformationen sehr viel schneller gehen. Das ist eine Rahmenbedingung, die deutlich fehlt.
Jetzt kommt ja schnell der Hinweis, wenn man diese Rahmenbedingungen in kürzester Zeit verschärfen würde, dann müsste man auch mit entsprechenden Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt rechnen. Sprich, die Arbeitslosigkeit würde ansteigen. Wie stehen Sie zu dem Argument?
Das ist ja ein uralt Argument, was es schon seit Anfang der 90er Jahre gibt, insbesondere seit Kyoto dann, dass man langsam machen muss, weil die disruptiven Wirkungen so groß sind. Und das ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, weil je langsamer wir machen, desto schneller muss man am Ende die Transformation machen. Also hätten wir Mitte der 90er Jahre diese Transformation beherzt eingeleitet, hätte man eine sehr flache Kurve der Transformation gehabt und sehr viel weniger disruptive und Arbeitsplatzverluste und ähnliche Entwicklungen gehabt, als wir es jetzt haben werden. Also jeden Tag, wo wir langsam machen, müssen wir im Rest der verbleibenden Zeit sehr viel schneller machen. Also es ist gerade umgekehrt. Je schneller wir das machen, desto geringer wird die disruptive Wirkung dieser Transformation sein. Und je länger wir jetzt noch brauchen, um diese Geschwindigkeit aufzunehmen, desto schwieriger wird es.
Um im Beispiel auch des Wettlaufs nochmal zu bleiben, wie sehen Sie Deutschland dort positioniert? Im letzten Jahr haben sich ja sogar auch die USA und China die Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben, was immer davon zu halten ist, wie energisch sie das angehen. Aber droht die Gefahr, dass Deutschland von einem Land, das vielleicht nicht ganz vorne mit dabei war, aber vielleicht in der Spitzengruppe war, auch international zurückzufallen?
Das sehe ich so. Also die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist durch diesen langsamen Entwicklung gefährdet. Und wir haben ganze Technologien sind abgewandert aus Deutschland. Photovoltaikherstellung gibt es praktisch nicht mehr in Deutschland. Das ist vollkommen in China. Auch Tesla ist nicht in Stuttgart, München oder in Wolfsburg entwickelt worden, sondern in USA. Und auch wenn man im Bankenbereich guckt, da sind andere Banken, internationale Zusammenschlüsse sehr viel schneller, als wir das hier in Deutschland sind. Also ich sehe in der Tat die Wettbewerbsfähigkeit, um es positiv auszudrücken, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird davon abhängen, wie schnell wir jetzt die Transformation hinbekommen. Also der Letzte zu sein, gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir sind nicht mehr im vorderen Feld.
Ja, jetzt haben Sie die Banken angesprochen und das wollte ich eigentlich auch zum Schwerpunkt unseres Gesprächs machen. Die Rolle der Banken in der Nachhaltigkeitstransformation, wie würden Sie die beschreiben?
Also ich sag mal, es gibt drei Wege, auf denen im Moment die Banken in die Transformation gehen können und gehen müssen auch. Die eine ist, die intrinsische Geschäftspolitik, das ist die GLS-Bank zum Beispiel, es gibt auch andere Banken, die, sagen wir, das als Kern ihrer Geschäftspolitik haben wir schon seit 1974. Und insofern diese Transformation natürlich vorangetrieben haben aus, aus der eigenen Geschäftspolitik heraus. Ein zweiter Weg, der ist schon sehr, sehr viel länger als der dritte im Gange. Das ist getrieben von der Nachfrage auf der Anlageseite, dass immer mehr private wie institutionelle Anleger Nachhaltigkeitskriterien bei ihrer Geldanlage verwirklicht sehen wollen. In dem Kontext ist auch der EU Action Plan zu sehen, wo definiert wird, was ist eigentlich eine nachhaltige Geldanlage durch die Taxonomie, aber wo auch Beratungsvorschriften, Transparenzvorschriften und so weiter kommen. Das ist also von der Anlagenseite schon seit längerer Zeit eine Herausforderung auf der Kundenseite, dass Banken nachhaltiger werden. Und der dritte Pfad ist im Grunde genommen die Risikoseite. Und die kommt insbesondere jetzt durch die Aufsicht rein, also der grüne Schwanbericht der Bank für internationalen Zahlungsverkehr im letzten Jahr, der sagt, also aus der Klimakrise wird eine Bankenkrise werden, wenn wir diese Risiken nicht stärker in Fokus nehmen. Und daraus ist ja jetzt auch die BaFin hat dieses Merkblatt gemacht, also dass die Banken zukünftig sowohl die physischen Risiken, also Überschwemmungen, Brände, Stürme und so weiter, als auch die transitorischen Risiken, nämlich dass bestimmte Technologien nicht mehr angewendet werden können in Zukunft, erfassen müssen, messen müssen, bewerten und dann in ihre Risikosteuerung aufnehmen müssen, letztendlich Risikotragfähigkeit dafür vorhalten müssen. Und das, glaube ich, wird der stärkste Treiber werden, weil die Risiken sind zum Teil schon schlagend geworden. Und je nachdem, welches Szenario man annimmt in der Transformation, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, in bestimmte Technologien überhaupt noch zu investieren oder Finanzierungen zu machen. Das ist längst klar in Bezug auf Kohle, das ist schon durch. Aber im Grunde genommen ist es in jeder Branche, stehen solche Transformationen an, dass man im Grunde genommen nur noch die Technologien unter Risikogesichtspunkten finanzieren kann, die zukunftsfähig sind und nicht mehr die CO2-Emittierenden.
Ihren anknüpfend ähnliche Frage wie eben, haben Sie den Eindruck, dass den Entscheidungsträgern jetzt in Banken diese Problematik ausreichend vor Augen steht?
Also noch nicht mit einem entsprechend hohen Ambitionsniveau. Also ich glaube, die Problematik steht allen vor Augen. Aber sag mal, welches Ambitionsniveau Sie selber definieren, da sehe ich insbesondere bei den deutschen Banken, sehe ich noch ein sehr, sehr niedriges Ambitionsniveau, auch sehr wenig Aktivität in diese Richtung. Insofern werden sie gezwungen werden, durch die Regulatorik im Endeffekt diese Risiken zu erfassen. Im Moment ist man dann noch eher unterwegs und sagt, wir wollen das Schlimmste verhindern. Und anstatt, dass man sozusagen vorangeht und sagt, wir greifen das proaktiv auf. Also da merke ich auch bei den Verbünden, Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen noch sehr verhaltenes Ambitionsniveau. Zu niedrig.
Ja, ja. Und Ihr Haus war ja nun wirklich Vorreiter in der Beziehung. Das kann man sagen und wird ja auch durch Preise, die Sie bekommen haben, auch immer wieder nach außen hin deutlich gemacht. Aber wie ist es in Ihrem eigenen Haus? Würden Sie sagen, dass Sie dort auch Optimierungsbedarf haben?
Auf jeden Fall. Also wir sind sicherlich sehr gut aufgestellt und wir sind ja auch in Branchen unterwegs, wie regenerativen Energien oder biologische Landwirtschaft, nachhaltiges Bauen. Aber es tritt eine Veränderung ein. Bisher hat man immer, sagen wir mal, den positiven Effekt gemessen im Verhältnis zu dem, was durchschnittlich da war. Mhm. Und da war natürlich alles, was wir machen, immer hochpositiv bisher. Wenn aber die Benchmark sich verändert und man sagt, also bleiben wir mal beim Klimaschutz, die Benchmark ist das 1,5-Grad-Ziel, also die CO2-Neutralität in 2050, dann verändert sich natürlich die Benchmark. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir in den letzten 2 Jahren ein Messsystem entwickelt haben, wo wir die CO2-Kompatibilität unserer Kunden messen können. Differenziert nach Branchen und das auch in die Beratung mit einfließen können. Und da gibt es natürlich auch bei uns eine ganze Reihe von Unternehmen und von Branchen, die noch nicht 1,5 Grad kompatibel sind. Also insofern natürlich bei uns auch Veränderungen, die notwendig sind. Und wir haben auch die Erfassung von physischen und transitorischen Risiken. Da sind wir dabei. Ich denke, da sind wir auch am weitesten unter den deutschen Banken. Aber auch das gilt es erstmal zu entwickeln, die Daten zu erheben, die zu modulieren, entsprechende Szenarien zu entwickeln, auf denen man das dann darstellen kann. Aber da sind wir dabei.
Dieses Tool, das finde ich sehr interessant, das müsste doch auf großes Interesse auch in Ihrem Verbund beispielsweise stoßen. Denn wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen spreche, dann kommt immer wieder der Hinweis, wir würden das gerne machen, aber wir können das, was unsere Kunden dort an Kompatibilität haben oder gar ihre Lieferanten und Abnehmer überhaupt nicht richtig messen. Also wird Ihnen die Tür eingerannt im Hinblick darauf, dass man dieses Tool oder etwas Ähnliches gerne hätte?
Also jetzt der Verbund insgesamt ist da noch eher verhalten, so würde ich es mal so formulieren. Aber wir sind mit einer Handvoll Banken schon sehr konkret im Gespräch und auch mit der einen oder anderen Bank, die dann die Wirkungsmessung, die wir haben, bei sich einführen wollen. Also wir sind da durchaus Tür eingerannt, würde ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben ja eine große offene Tür, also insofern ist das auch gar nicht nötig, die einzurennen bei uns, die steht offen. Und aber es gibt viele auch genossenschaftliche Banken, die da sehr viel höheres Ambitionsniveau haben, als das insgesamt der Durchschnitt ist.
Jetzt haben Sie selbst gesagt, die Benchmark verschiebt sich. Das wollen wir ja auch alle. Und wir machen vielleicht mal ein Positivszenario. In 10 Jahren, in 20 Jahren wären alle Finanzprodukte, wäre das gesamte Kreditnehmerportfolio der Banken grün. Würden Sie dann eine Gefahr sehen für die Wettbewerbsposition der GLS Bank, die zumindest auf den ersten Blick dann nicht mehr so besonders wäre, wie sie es jetzt ist?
Also wenn wir nichts tun, uns darauf ausruhen, ja. Denn das ist klar, sozusagen, wenn der Abstand verkürzt wird, dann verkürzt sich auch, der Wettbewerbsvorteil. Deswegen ist für uns natürlich klar, dass wir das auch in der Qualität weiterentwickeln müssen. Wir wollen und wir sind Vorreiter, auch diese Systeme zu entwickeln. Der Wirkungsmessung, das ist der positive Teil, aber auch des negativen Impacts, das zu messen, das in Risikoszenarien auch einzubringen. Und sind wir auch in Kontakt mit der EBA. Und das weiterzuentwickeln, das müssen wir tun, die Qualität müssen wir verbessern.
Und der Anspruch ist ja hoch, wenn man sich anschaut, wie stark bei Ihnen die Wachstumsraten sind der Neukundengewinnung. Was wird würden Sie sagen, ist der wichtigste Erfolgsfaktor der Kundengewinnung und dann ja auch Bindung über die Zeit? Ist es das, was Sie ja auch in Ihrem Claim sagen, dass Sie dem Geld Sinn geben?
Das ist der Grund, warum Kunden zu uns kommen, was immer die als Sinn verstehen. Das ist insbesondere natürlich, sagen wir mal, die ganzen sozialen Komponenten, die wir haben. Also wir sind ja nicht nur auf Klimaschutz und Ökologie, sondern sagen wir im Grunde genommen die gesamte Palette der Sustainable Development Goals findet man bei uns als Kriterium wieder. Und in dieser Gründlichkeit, in dieser Ganzheitlichkeit haben wir da immer noch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, einen Marktvorsprung, den wir weiterentwickeln wollen. Aber das ist der Grund, warum Kunden zu uns kommen. Ein Mangel an Angeboten für Bankdienstleistungen oder Zahlungsverkehrsdienstleistungen gibt es ja nun wahrlich nicht. Und rein über den Preis kommt auch kein Kunde zu uns.
Da glaube ich, aber korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, ist es sogar so, dass Sie eher etwas teurer sind als andere insofern, als Sie ja auch so etwas wie eine Grundgebühr von jedem Kunden pro Monat erheben. Hat das eigentlich dazu geführt, dass es Unmut oder gar Kündigungen gab in der Kundschaft?
Also das ist ja jetzt schon 4 Jahre her. Da gab es natürlich in der Einführung auch ein paar Kündigungen. Das ist ganz normal. Aber verschwindend gering und weit überkompensiert über den Neukundenzugang. Wir sind auch nicht teurer als andere Banken, schon gar nicht teurer als der Durchschnitt. Weil die Kunden tun natürlich diese Grundgebühr, die es gibt, die für unsere Kernleistung da ist, addieren dann zum Beispiel zur Kontoführungsgebühr und da liegen wir in der Zwischenzeit, selbst wenn man das addiert, im Mittelfeld.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der über das Klimathema hinausgeht. Soziale, ethische Kriterien kommen mit hinein. Sind dort Ihre Quantifizierungsmöglichkeiten auch schon so fortgeschritten, wie dies beim ökologischen Thema der Fall ist?
Bisher haben wir ja insbesondere so gearbeitet, dass wir alles veröffentlicht haben, was wir finanziert haben. Mhm. Und dann, wenn eine sehr hohe Transparenz da ist, sodass die Kunden das nachvollziehen konnten und sich da wiederfinden konnten und wir sehr viel Storytelling auch gemacht haben natürlich. Und das haben wir jetzt seit 3 Jahren ergänzt durch die Wirkungsmessung. Wir haben also für jede Branche ungefähr 7 Indikatoren definiert, zu denen auch soziale Indikatoren gehören. Und messen die, das ist natürlich eine Umstellung auch für die Kunden und für die Kreditbetreuer gewesen, diese Daten auch von den Kunden zu erheben. Aber insofern messen wir mehr als nur ökologische Fragen. Und was wir festgestellt haben, also auch als wir das dann eingeführt haben mit der CO2-Kompatibilität, da war natürlich bei den Kreditbetreuern zunächst mal sehr verhalten, weil dann haben sie gesagt, ja, da können wir ja bestimmte Kunden gar nicht mehr finanzieren. Und dann, also auch bei uns im Hause ist es nicht ganz ohne Widerstand so eine Entwicklung gewesen, bis deutlich wurde, dass es ein hochinteressantes Tool für die Beratung des Kunden ist. Mhm. Ihm nämlich aufzuzeigen, ja, du bist noch nicht 1,5 Grad kompatibel, und dann kündigt man natürlich nicht den Kredit, sondern geht in die Beratung mit ihm und überlegt, was kann er denn tun, was muss er denn tun? Und damit hängen immer Investitionen auch zusammen, und die kann man dann gleich mitfinanzieren. Also auch das muss man ja immer wieder dazu sagen, in dieser Transformation stecken riesige Chancen drin. Da müssen ja also Billionen investiert werden. Da müssen die entsprechenden Anlagen produziert werden, die neuen Technologien produziert werden, und das muss alles finanziert werden. Also im Grunde genommen stecken da Riesenchancen drin. Das wird viel zu wenig erkannt bisher.
Und wenn Sie die vielen Daten ansprechen, die Sie verfügbar machen, dann kommen wir natürlich auch ganz schnell auf den zweiten Megatrend neben der Nachhaltigkeit. Das ist die Digitalisierung. Würden Sie sagen, dass sich die GLS Bank eben in der zunehmend digitaleren Welt noch stärker auch Wegen beispielsweise im Vertrieb öffnen muss, die rein digital sind?
Also wir brauchen uns da nicht zu öffnen, das sind wir schon. Also weit über 90% unserer Kunden werden, also digital, Konten werden digital eröffnet und kommen zu uns. Wir haben jetzt auch eine Art Robo-Advisor im nachhaltigen Geldanlagen gemacht. Also wir sind da schon sehr digital aufgestellt. Aber diese Technologien müssen natürlich weiterentwickelt werden, das ist klar. Und das macht auch bei uns nicht Halt. Ja. Und da investieren wir viel und entwickeln auch viel.
Schlägt sich das auch, sagen wir mal, in der Mitarbeiterzahl nieder, die sich ja so ähnlich wie ihre Kundenzahl eben auch enorm erhöht hat in den letzten Jahren? Die ist sehr stark gewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, immer diejenigen Mitarbeiter zu finden, die auch speziell zu Ihnen passen. Gilt natürlich irgendwo für jedes Unternehmen, aber Sie haben ja noch stärker definierte und verankerte Wertvorstellungen vielleicht als andere. Also stellt dieses Mitarbeiterwachstum auch Ihre Personalpolitik zunehmend vor Schwierigkeiten?
Also es ist natürlich eine Schwierigkeit, so viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu nehmen und das Recruiting zu machen. Das ist eine Herausforderung, aber nicht unbedingt, dass die nicht zu finden sind, und dass, weil die Entwicklung und die Transformation, die wir in der gesamten Gesellschaft überall finden, dass immer mehr also Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen, soziale Kriterien berücksichtigen wollen, das findet ja nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung statt, sondern auch bei Bankern statt. Und die gehen dann schon auch auf die Suche und suchen sich einen entsprechenden Arbeitsplatz. Und insofern, nein, das würde ich nicht sagen. Das ist nicht eine große Schwierigkeit. In bestimmten Bereichen ist es aber das bei anderen Banken auch so. Das ist aber dann mehr eine fachliche Frage als eine inhaltliche Frage.
Bei anderen Instituten erleben wir ja, dass sehr viele Mitarbeiter auch aus dem Vertriebsbereich ausgeschieden sind. Haben Sie vielleicht auch eine zunehmende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich von anderen Banken weg zu Ihnen hin bewerben?
Ja, genau. Das sind die, die andere Wertevorstellungen haben, als sie bisher in ihrem Arbeitsplatz finden oder umsetzen können, die dann auf die Suche gehen. Und wir haben ja eine andere Art von Vertrieb auch. Ich sage so ein bisschen, muss man das auch wörtlich nehmen mit dem Vertrieb. Da kann man ja die Kunden auch mit vertreiben, ne, wenn man das allzu intensiv macht. Und insofern sage ich immer, wir müssen nicht Druck erzeugen, sondern wir müssen Sog erzeugen. Wir müssen also attraktiv sein. Wir müssen Anziehungskraft haben. Und das hängt natürlich mit einem super Service zusammen. Das hängt natürlich auch mit einer Preisgestaltung zusammen, aber insbesondere mit der Qualität der Beratung und mit der konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsthemen.
Und ist ja auch eine Frage der Führung bei Ihnen im Haus. Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Dinge, die vielleicht Führung bei Ihnen von Führung in anderen Unternehmen, und das müssen nicht nur Banken sein, unterscheiden?
Also es ist sicherlich eine andere Kultur bei uns, eine viel dialogischere Kultur bei uns. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also eine Bank ist ja nun nicht im freien Raum, was auf die Führung anbelangt, sondern es gibt ja keinen Handgriff, der nicht vorgeschrieben ist in einem Kreditinstitut. Und das ist auch sehr hierarchisch veranlagt. Also insofern, das dominiert natürlich schon auch die Führung. Und wir sind auch in einem ganz intensiven Prozess, neue Formen der Zusammenarbeit nennen wir das. Also wie kommen wir zu subsidiären Führungsformen? Also man kann nicht so mal die agile Form, die im IT-Bereich entwickelt worden ist, 1:1 übertragen. Aber viele Elemente daraus schon. Das macht auch heute einen attraktiven Arbeitsplatz aus. Das ist auch notwendig, das zu tun. Da sind wir dabei, aber das ist eine langfristige Kulturänderung.
Und gefährdet nicht die zunehmende Größe auch die Möglichkeit des Dialogischen?
Das würde ich nicht sagen. Sie verändert sie. Also man muss die Strukturen verändern, man muss die Kommunikationsmöglichkeiten und Wege verändern. Und da hat uns zum Beispiel auch Corona, wir haben dann ganz im Frühjahr, im März gesagt, wie gehen wir damit um? Dann haben wir ein Morgen-Meeting gemacht mit allen Führungskräften, digital natürlich, und haben dann festgestellt, das ist gar nicht so schlecht. Also einmal mal, wir haben das sehr kurz gemacht, also eine Viertelstunde, nur das Wichtigste. Und dann haben wir überlegt, als es dann ein bisschen sagen wir mal, entspannter wurde im Sommer, behalten wir das eigentlich bei oder geben wir das wieder auf? Und dann haben wir gesagt, nee, wir behalten das bei. Und so, wir haben es dann auf 2-mal in der Woche reduziert. Wir haben also 2-mal in der Woche morgens um 8:30 ein Meeting mit allen Führungskräften, eine Viertelstunde. Da wird ganz, ganz kurz berichtet im Wechsel aus den einzelnen Bereichen. Also da sind wir aus der Not geboren, haben eine Kommunikationsform entwickelt, und dann festgestellt, das kriegen wir in der Größe gar nicht anders hin als auf so einem Weg.
Ja. Wie ist das für Sie selbst jetzt auch gerade in dieser Zeit, wenn es eben auch verstärkt über solche digitalen Formate geht? Wie hat sich Ihre eigene Führung verändert?
Also bei mir hat sich die ganze Einstellung auch zu digitalen, zu Videokonferenzen und so weiter verändert. Also ich war da kein großer Freund von. Also hätten Sie mich das vor einem Jahr gefragt, ob ich mal so viel Videokonferenzen mache und die auch noch gut finde, dann hätte ich was ganz anderes gesagt als heute. Also insofern war da auch ein interessanter Lerneffekt auch bei mir selber. Was ist gut? Was kann man digital gut machen? Was geht auch viel effektiver und schneller? Ganz abgesehen von den Reisezeiten. Einfach ist mehr Disziplin in einem Meeting drin, wenn man das digital macht und gut geführt macht. Und wo braucht man dann eine persönliche Begegnung? Und nun ist es natürlich überlagert auch durch, sagen wir, die Veränderung der Führung, die wir sowieso hier im Hause haben. Also subsidiäre Führung heißt ja auch von der Spitze, sagen wir, die Bereitschaft zu haben, sehr viel abzugeben. Gleichzeitig auch die Bereitschaft und die Verantwortung von anderen, das zu übernehmen. Also der Prozess ist parallel. Insofern hat sich viel verändert.
Warten Sie eine Prognose, wie es mit dem Zusammenspiel von Digitalem und Präsenz weitergehen wird in den Unternehmen überhaupt? Es gibt ja jetzt schon Prognosen, die eben sagen, man wird nie mehr so viele Menschen in den Bürogebäuden versammeln, auch mit entsprechenden Konsequenzen für den Immobilienmarkt und möglicherweise auch die Urbanität. Also glauben Sie, dass dies, was wir jetzt erleben, sich so verfestigt, dass das Büro von gestern sozusagen völlig out ist?
Wir haben natürlich auch interne Umfragen gemacht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie fühlt ihr euch mit dem Homeoffice? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was wünscht ihr euch? Und also sehr viele sind sehr froh über diese Möglichkeit und auch das da wählen zu können. Interessant ist, dass viele Gründe, die dafür sprechen, auch im Büro zu sein, dann wieder hinzukommen, wenig mit Sachfragen zu tun hat und wenig mit Arbeitsfragen, sondern tatsächlich mit der Begegnung, mit der Kommunikation zu tun hat. Daraus haben wir den Schluss gezogen, dass wir jetzt unser Erdgeschoss umbauen werden. Weil wenn man das weiß, muss man völlig andere Arbeitsplätze anbieten. Mhm. Ja, die müssen dann dieses Kommunikative und das kann man, das Einzelbüro ist ein krasser Widerspruch gegenüber diesen geäußerten Bedürfnissen. Also es wird sich sehr verändern. Wir schätzen, dass wir 30% weniger physische Räume, physische Arbeitsplätze brauchen, ohne dass wir Homeoffice machen. Also wir machen flexibles Arbeitsplätze, werden wir anbieten. Also jeder Mitarbeiter kann ins Büro kommen, muss aber nicht ins Büro kommen. Und das wird nach meiner Einschätzung bei 50%, 60%, 70% werden die 2-3 Tage in der Woche zu Hause sein und dann eben zwischendrin hier. Mhm. Und insofern, ja, unsere Einschätzung ist, wir brauchen 30% weniger Räume im Verhältnis zur Zahl der Mitarbeiter.
Auf Führung noch mal kurz zurückkommt, ein Element ist ja auch die Vergütungspolitik. Jetzt sind Sie eine Bank ohne Boni sozusagen. Was sind Ihre stärksten Anreizsysteme, um Leistung zu belohnen und zu fördern?
Also nicht das Gehalt. Also man kann durch ein Gehalt abschrecken. Also wenn es nicht die richtige Höhe hat, kann man auch demotivieren. Also es ist nicht unwichtig, das Gehalt. Aber wir haben keinerlei flexible, leistungsbezogene Bestandteile im Gehalt, also keine Boni dort drin, sondern was wir bieten ist, die Sinnerfüllung ist nicht nur für die Kunden wichtig, sondern insbesondere auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz entscheidend. Und auch die Begegnung miteinander und sozusagen Freiräume zu haben, was entwickeln zu können, Verantwortung übernehmen zu können. Und das ist natürlich schwierig in einer Bank, weil es gibt kaum ein innovationsfeindlicheres Umfeld als die regulierte Struktur einer Bank. Darauf wird es ankommen, diese Möglichkeiten zukünftig zu bieten, da schon auch kreativ und innovativ zu sein. Das sind Punkte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen und warum sie auch zukünftig dann einen Arbeitsplatz auswählen, vermute ich. Nicht nur Stichwort, bei uns.
Ja, beim Stichwort der Regulierung wollte ich vorhin schon einmal einhaken, tue es aber jetzt nochmal, weil natürlich die Regulatorik auch im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsgedanken eine sehr wichtige ist. Auf das Merkblatt der BaFin haben Sie ja schon hingewiesen. Jetzt wird immer wieder diskutiert, dass es auch in den harten Eigenkapitalregeln Veränderungen geben könnte. Entweder, dass Kredite, die unter dem Nachhaltigkeitsaspekt vergeben werden, belohnt werden oder solche an weniger nachhaltige Unternehmen bestraft werden, dann durch mehr Eigenkapital. Wie stehen Sie zum Einbau eines solchen Nachhaltigkeitsfaktors innerhalb der Regulierung?
Aus der Erfahrung im Umgang mit Regulierung halte ich da eigentlich nichts von. Ich glaube auch nicht, dass dass sozusagen solche Anreizsysteme geeignet sind, jetzt nur Kapital zu lenken in mehr nachhaltige Formen. Und ich finde es auch nicht die richtige Begründung. Die Begründung müsste schon aus dem Risiko erfolgen. Und das konsequent zu integrieren in die Messsysteme wird viel erfolgreicher sein, auch für die Finanzierung und für das Bereitstellen von Kapital für nachhaltige Investitionen, als nun einen Ab- oder Zuschlag auf dem Eigenkapital. Und also ich habe da auch schon immer gesagt, selbst wenn es das gibt, diesen Abschlag, wahrscheinlich würden wir ihn gar nicht ausnutzen, weil den Nachweis zu erbringen so aufwendig ist, dass das wahrscheinlich den Vorteil wieder überkompensiert.
Aber egal, welchen Weg man wählt, ob man jetzt die Nachhaltigkeit tatsächlich im quantitativen Vorschriften berücksichtigt oder eher qualitativ, wie das jetzt ja noch angedacht ist in dem Merkblatt, auf jeden Fall braucht man Kompetenz. Einerseits auf Seiten der Unternehmen, der Banken, andererseits auch auf Seiten der Aufsicht. Und da würde mich auch Ihre Einschätzung noch einmal interessieren. Wie weit ist denn eigentlich die Aufsicht in der Beurteilung der Nachhaltigkeitsthemen, von denen wir eben schon gesagt haben, das ist die ökologische Komponente, das sind aber auch soziale, das sind ethische Dinge. Wie sehen Sie dort das Personal aufgestellt?
Na, das ist natürlich ein Spiegel des Marktes, auch bei der BaFin, bei der Bundesbank und bei der EZB. Aber wenn man, sag mal, auf die Spitze schaut und auf die Entwicklung schaut, dann ist das schon sehr klar. Also der grüne Schwanbericht von der BIS, da ist die Kompetenz da. Und das wird konsequent auch nach unten runtergebrochen. Es gibt andere, also die englische Zentralbank ist da schon wirklich einen Schritt weiter. Die haben schon Szenarien definiert dafür auch, dass da ist, soweit ist die EZB noch nicht. Diese Kompetenz muss aufgebaut werden. Das ist ganz klar. Aber sie kommt mit einem höheren, deutlich höheren Ambitionsniveau daher, als das von den Banken selber bisher der Fall ist. Und das halte ich für nicht sehr clever von Bankenseite, sondern es müsste eigentlich umgekehrt sein. Man müsste selber das Fachknow-how besser aufbauen und die Systeme selber entwickeln. Das macht viel mehr Sinn, als dass man das Know-how nicht aufbaut, wartet, bis es von außen kommt. Und dann hat man es mit einem Bürokratiemonster zu tun, was man dann umsetzen muss. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum die Bankenverbände nicht sehr, sehr viel progressiver damit umgehen und das längst entwickelt haben, was nicht der Fall ist.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, die Bankenverbände leben sozusagen von den einzelnen Instituten, die sie auch antreiben und anstoßen. Dann wären wir wieder bei der Frage, ist es nicht so, dass tatsächlich auf der Primärebene noch zu wenig Druck auch auf die Verbände entfaltet wird, sich dort zu bewegen?
Ja, so kann man das sehen, aber das ist sozusagen das Henne-Ei-Diskussion, die man da hat, die bringt ja nicht viel. Ich glaube, wenn ein Verband es im Ambitionsniveau angemessen hoch definieren würde, was weder die Sparkassen noch die Genossen gemacht haben, und dann entsprechend die Systeme dafür entwickeln, und dann kann bei den selbstständigen Banken immer noch der Bankvorstand vor Ort entscheiden, ob er das umsetzt oder nicht. Im Moment ist es so, dass das Ambitionsniveau sehr niedrig ist und gesagt wird, ja, die einzelne Bank kann ja ein anderes Ambitionsniveau definieren. Das halte ich den falschen Weg. Ich würde es umgekehrt machen. Das habe ich auch intern deutlich gesagt. Ich würde als Verband das Ambitionsniveau sehr hoch setzen, weil so wird die Entwicklung sein. Und dann kann die einzelne Bank in ihrer Freiheit immer noch sagen, aber wir definieren ein niedrigeres Niveau. Das ist jedem unbenommen, so wie es jetzt jedem unbenommen ist, ein höheres zu definieren.
Am Ende unseres Gesprächs über Transformationen habe ich noch zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die Arbeitswelt und die Arbeitskräfte von morgen. Wir hören vielfach bei unseren Studierenden die Frage, welche Eigenschaften müssen wir vielleicht auch noch mehr als in der Vergangenheit mitbringen, um in Zukunft einen interessanten und, wie man ja auch sagt, resilienten Arbeitsplatz zu haben. Was würden Sie antworten?
Also das Allerwichtigste ist das ganzheitliche, das interdisziplinäre, das übergreifende Denken. Das muss man heute haben. Die Sachen werden immer komplexer. Und also das ist notwendig, das Ganze immer im Auge zu behalten. Und dann, ich sehe nicht so sehr die Fachfähigkeiten fehlen, sondern das Unternehmerische fehlt heute. Also auch das, sagen wir, antizipieren zu können, wie wird denn eine Entwicklung sein? Und dann, das ist, weiß ich aus meiner Entwicklung auch, also immer wenn es uns besonders gut ging, war eigentlich schon längst absehbar, dass man das nicht auf Dauer so weitermachen kann. Also die Veränderungsbereitschaft, die Innovationsfähigkeit, mit Unsicherheit umgehen zu können, in einem Feld, wo überall Sicherheit gesucht wird, das ist, glaube ich, entscheidend. Also das Unternehmerische im weitesten Sinne ist notwendig. Ganzheitliches Denken und unternehmerisch handeln.
Dieses unternehmerische Element beobachten wir, kommt bei den Studierenden schon stärker nach vorne, beispielsweise auch in der Bereitschaft, etwas zu gründen, sich selbstständig zu machen. Würden Sie das auch teilen oder sehen Sie da noch Nachholbedarf?
Also gerade bei vielen Start-ups sehe ich das Problem, dass sie gerade nicht ganzheitlich vorgehen, sondern dass sie mal so einen kleinen Teil sich aussuchen. sich darauf spezialisieren, das entwickeln und dann im Grunde genommen aber schon den Exit im Visier haben. Also im Grunde genommen die Motivation zum Handeln nicht ganzheitlich ist. Und ich meine, das haben wir ja auch gesehen bei den Fintechs, wo wir lange Zeit hatte man den Eindruck, also die Banken, deren Tage sind gezählt und die Fintechs werden das übermorgen übernehmen. Und bei vielen dieser Fintechs war es so, sie haben sich eine Lösung ausgedacht und haben dann das Problem gesucht dafür. Und ich glaube, gerade in der digitalen Welt ist die Wahrnehmungsfähigkeit, was sind die Bedürfnisse von morgen, erstmal wichtig und die ganzheitlich wahrzunehmen und dann die Lösung zu entwickeln und nicht umgekehrt.
Unsere Abschlussfrage lautet immer, was ist Ihr Motto, wenn der Satz beginnt, Transformation, Gedankenstrich?
Transformation, Entwicklung ist, sag mal, das, was Leben ausmacht. Also alles andere ist irgendwie sklerotisierend und also Transformation ist das, was mir auch persönlich immer Spaß gemacht hat. Also ich bin ja meine ganze Karriere bei der Gelees Bank gewesen, könnte man sagen, stinklangweilig, immer beim gleichen Institut. Aber wir sind das letzte Jahr um 1,3 Milliarden gewachsen. Und das hatten wir wir hatten immer Transformation. Ich kenne das gar nicht anders. Und das ist der Reiz, eigentlich die Veränderung zu gucken, was kann man tun. Also Transformation ist Leben.
Darf ich mich ganz herzlich bedanken, Herr Joberg, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften und darf Ihnen ruhigen Puls wünschen in der Transformation der nächsten Jahre, die bestimmt noch genauso anspruchsvoll sein wird wie im Moment. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch für das Gespräch, Herr Paul. Hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank.